Predige Jesaja Kapitel 55. Jesaja 55, eigentlich nur die ersten Verse ausführlich, aber ich lese alle Verse vor. Auf, ihr Dürstenden, alle kommt zum Wasser.
Und ihr kein Geld habt, kommt, kauft ohne Geld und esst ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum bringt ihr euer Geld her für das, was nicht Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so bekommt ihr Gutes zu essen und eure Seele labt sich an Fettem. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Höret, so wird eure Seele leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu der dem David verheißenen Gnade. Wie ich ihn für Völker zum Zeugen gemacht, zum Fürsten und Gebieter von Nationen, so wirst du Völker rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kannten, werden zu dir hereilen, um des Herrn deines Gottes, um des heiligen Israel willen, weil er dich verherrlicht. Suchet den Herrn, jetzt, da er sich finden lässt. Rufet ihn an, jetzt, da er nahe ist. Der Gottlose lasse seinen Weg und der Frevler seine Gedanken und kehre um zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabkommt und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, dass sie fruchtbar wird und sprost und dem Sämann Samen und dem Essenden Brot gibt, so auch mein Wort, das aus meinem Munde kommt, es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern wirkt, was ich beschlossen und führt durch, wozu ich es gesendet. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden sollt ihr geleitet werden. Die Berge und Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und Myrten statt der Disteln. Dem Herrn zum Ruhm wird es geschehen, zum ewigen Zeichen, das nicht getilgt wird. Ich lese gerade den Beginn noch einmal vor. Auf, ihr Dürstenden, alle kommet zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ohne Geld und esst ohne Kaufpreis Wein und Milch. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal etwas umsonst eingekauft haben. Es ist interessant, wenn so eine Hausfrau in einem Lebensmittelladen steht, hat alles zusammengepackt, und dann steht sie an der Kasse und es wird addiert, vielleicht kommen 35 Mark heraus, dann greift sie in ihre Tasche, um das Portemonnaie rauszuholen und findet keines. Sie sucht und stellt fest, sie hat es vergessen. Inzwischen färbt sich ihr Kopf leicht rosa und sie ist sehr verlegen. Je nach dem Bekanntheitsgrad bei der Verkäuferin, vielleicht in einem kleinen Laden, wird sie sagen, gut, nehmen Sie es mit, ich kenne Sie ja, bringen Sie mir morgen das Geld. Oder in einem größeren Geschäft wird sie sagen, stellen Sie Ihre Tasche hier an die Kasse. Sie können ja dann nach Hause gehen und mir nachher das Geld bringen und die Tasche wieder mitnehmen. Es gibt so eine Redensart, die heißt, umsonst ist nur der Tod und der kostet das Leben. Aber hier in der Bibel steht, kaufet umsonst, ohne Geld, Wein und Milch. Das ist schon interessant. Wieso kann ich etwas umsonst kaufen? Unser Sohn hatte gerade vor kurzem Konfirmation und er bekam mir einen Gutschein geschenkt, ganz schön aufgemacht, mit einem bestimmten Betrag hier für die Bücherkiste. Mit diesem Gutschein kann er also zur Bücherkiste gehen, das heißt, das hat er schon gemacht, und sich dort Bücher holen, in einem gewissen Sinne für ihn umsonst. Warum? Weil ein anderer sie bezahlt hat. Wenn er dort allerdings nicht hingeht, dann war auch dieser Gutschein umsonst. Er hat nämlich nichts davon. Umsonst kaufen ist dann möglich, wenn ein anderer es bezahlt hat. Und wenn Gott mich auffordert, bei ihm viele Dinge umsonst zu kaufen, dann heißt das, dass ein anderer dafür bezahlt hat. Und das ist schön. Wir wissen, dass alles, was ich von Gott brauche, umsonst geschenkt wird, weil Jesus Christus dafür bezahlt hat mit der Hingabe seines Lebens. Die Welt sagt, wenn du genügend Geld hast, kannst du dir das Leben kaufen. Du wirst vielleicht mit mehr Geld, vielleicht mehr Freunde haben, vielleicht auch nicht. Du kannst dir eine schöne Wohnung kaufen, du kannst den Urlaub besser planen, du kannst deine Kleidung hervorragend gestalten, du kannst deine Bildung fördern. Wenn du genügend Geld hast, hast du sozusagen das Leben zu deinen Füßen. Nun wissen wir, dass gerade in unserem Land viele Leute relativ viel Geld haben, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, und trotzdem die sogenannte Wohlstandsverwahrlosung zunimmt. Man schätzt, dass viele Millionen in diesem Land gebunden sind an bestimmte Süchte oder an Aberglauben oder was weiß ich, oder neurotisch sind oder dies oder jenes. Wir haben sehr viel Not in diesem Land, obwohl wir sehr viel Geld haben, um uns alles zu kaufen. Aber das Wichtige im Leben kann man eben nicht kaufen. Zum Beispiel ewiges Leben kann ich mir nicht kaufen. Das kann ich nur als Geschenk annehmen, wenn ich Christus annehme. Vergebung kann ich mir nicht kaufen. Sie ist ein Geschenk für mich. Den Sinn für mein Leben werde ich in keinem Geschäft bekommen. Den empfange ich nur in der Hingabe meines Lebens an Christus. Geborgenheit kann ich mir auch nicht kaufen. Ich kann zwar Leute bezahlen und sagen, jetzt seid mal für 1000 Mark ein paar Stunden freundlich zu mir, aber wenn die 1000 Mark verbraucht sind, was ist dann? Ich habe das jetzt etwas abgekürzt gesagt. Das Wichtigste kann ich nicht kaufen. Es ist umsonst ein Geschenk von Christus. Und das ist sehr schön, denn wenn ich dieses Geschenk nicht kenne, werde ich wieder Goethe sagen müssen, im Genuss verschmachte ich vor Begierde. Das heißt, ich habe alles im Leben ausgekostet, alle Wissenschaft, alle Schönheit, alle Bildung, alle Frauen, die mir erreichbar waren. Ich habe alles ausgekostet und verschmachte im Genuss vor Begierde, es hat meinen Lebensdurst nicht gestillt. Und dieser Mann schrieb, ich habe gerade ein Zitat vor kurzem von ihm gelesen, es lohnte sich nicht, 70 Jahre alt zu werden, wenn alle Weltweisheit Torheit wäre vor Gott. Es lohnte sich nicht, 70 Jahre alt zu werden, wenn alle Weltweisheit Torheit wäre vor Gott. Steht ja in der Bibel, dass alle Weisheit der Welt Torheit ist vor Gott. Und wenn das stimmen würde, was da in der Bibel steht, dann würde es sich nicht lohnen, so alt zu werden und wirklich seine Intelligenz zu pflegen. Ich denke, dass er ein Mann war, der die Bibel sehr hoch geschätzt hat. Er sagte, wenn ich irgendwo hingehen müsste, wo ich nur eine Sache mitnehmen dürfte, würde ich die Bibel mitnehmen. Ist das nicht toll? Aber er hat ihren Inhalt nicht akzeptiert. Und das ist schlimm. Wenn ich Christus kenne, wird mein Lebensdurst gestillt umsonst. Und hier heißt es, ich bekomme Wein und Milch umsonst. Wein in der Bibel ist ein Bild für Freude. Psalm 104, Vers 15 heißt es, dass Wein des Menschen Herz erfreut. Und das Schöne ist, dass Gott Freude schenkt, die oft sogar unabhängig ist von den äußeren Umständen. Der Brief in der Bibel, in dem am meisten das Wort Freude auftaucht, wurde aus einem Gefängnis herausgeschrieben. Vielleicht hatte der Paulus in seinem Philipperbrief, als er ihn schrieb, sogar noch eine Kette um das Bein. Aber er hat am meisten das Wort Freude verwendet. Freude an Gott ist unabhängig von Umständen. Als der Bonhoeffer am Ende des letzten Krieges in diesem KZ Flossenbrück war und unter anderem dieses schöne Gedicht geschrieben hat, was inzwischen vertont wurde, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Da sagten Zellenkollegen, du trittst jeden Morgen vor deine Tür der Zelle wie ein Fürst. Wie kommt das? Woher hast du diese Kraft? Er selbst kam sich gar nicht wie ein Fürst vor, aber er kam sich eher ein bisschen ärmlich vor, aber Gott gab ihm die Kraft zu einem Zeugnis für ihn. Wein ist ein Bild der Freude. Gott schenkt Freude selbst in schwierigen Umständen. Im Volk Israel haben die Leute einmal eine Zeit lang geweint, weil sie sehr betrübt waren. Und da sagte ihnen jemand, bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und dann haben sie umgeschaltet, haben aufgehört zu weinen und haben ein Freudenfest gefeiert. Das heißt, sie haben das Wort ernst genommen. Milch, wir sollten ja Wein und Milch kostenlos bekommen. Milch ist ein Bild für das Wort Gottes. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, heißt es, habet Verlangen nach der Milch wie Babys, wie geistliche Kinder. Gottes Wort stärkt Christen und schenkt sogar solchen Ruhe, die Jesus noch nicht kennen, wenn sie dieses Wort wirken lassen in ihrem Leben. Umsonst ist die Sache, weil sie von Jesus bezahlt wurde. Gottes Wort schenkt Freude und schenkt neues Leben umsonst. Alle Leute sind misstrauisch, wenn es etwas zu billig gibt. Es gab mal so eine Sendung im Fernsehen, die hieß Vorsicht Kamera. Und da gab es so allerlei lustige Dinge. Zum Beispiel wurden da mitten in einer Fußgängerzone 10-Mark-Scheine verkauft. Ich weiß nicht mehr genau, was die kosteten, ganz wenig. 10 Pfennig oder 50 Pfennig oder irgendwas ganz Weniges. Und die Leute sagten alle, irgendwas ist hier faul, das stimmt nicht. Und so sind die fast keine 10-Mark-Scheine losgeworden, obwohl sie die richtig verkauft hätten, für ganz wenig Geld. Wenn etwas nichts kostet, sind die Leute sehr misstrauisch. Ich war gerade jetzt in der Schule und wollte Kindern im 3. Schuljahr klar machen, dass ich die Erlösung durch Jesus als Geschenk annehmen muss oder auch kann. Und dass ich ein Geschenk erst dann habe, wenn ich es annehme. Da ging ich durch die Klasse und hatte eine Mark in der Hand und sagte, die würde ich gerne verschenken. Möchtest du sie haben? Ging ich zum ersten hin, guckte sie an, nahm sie aber nicht, ging ich zum zweiten. Es waren 25 Kinder in der Klasse und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, wenn der dritte sie nimmt, hatte der letzte ja gar keine Chance, auch eine Mark zu kriegen. Aber ich kam beim letzten an und keiner wollte sie. Habe ich sie wieder eingesteckt. Ich hätte sie tatsächlich verschenkt. Jeder hatte irgendwie, was weiß ich, Hemmungen oder was auch immer. Keiner nahm sie. Ein Geschenk gehört mir erst dann, wenn ich es annehme. Das Wichtigste bei Gott wird mir geschenkt und das ist dieses wunderbare ewige Leben. Das widerspricht jeder Leistung. Ich kann dieses Geschenk nicht bezahlen und brauche es nicht zu bezahlen. Ich nehme es dankend an und freue mich darüber. Und dann heißt es hier, dass dieses Ganze zusammenhängt mit der unwandelbaren Gnade Davids. Der König David war ein begabter König, der am Ende oder gegen Ende seines Lebens Gott einen Tempel bauen wollte als Dank. Und Gott sagte, du brauchst mir keinen Tempel zu bauen, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Auf deinem Königsthron soll in Ewigkeit ein Nachfolger von dir sitzen. Eigentlich meinte er damit Jesus, der für ewig auf diesem Thron Davids sitzt und der ihm ein Haus baut, eigentlich einen Tempel, nämlich die Gemeinde. Ich freue mich darüber, dass Christus für mich bezahlt hat, durch die Hingabe seines Lebens hat er die Schuld vor Gott beglichen und deshalb lebe ich heute mit Gott jeden Tag. Dieser David, dieser Jesus, wurde dann zum Zeugen gemacht, steht hier, für viele Völker. Ich finde es schön, dass sich Jesus heute bezeugt. Ich las gerade gestern einen Bericht von Bolivien, wo ein Indianer einen Missionar ansprach und sagte, kennen Sie mich? Ich sagte, nein. Ich sagte, das dachte ich mir, dass Sie mich nicht kennen. Sie haben mir vor 10 Jahren, da waren Sie bei uns in der Schule, in der Oberstufe im Gymnasium, haben Sie mir eine Bibel geschenkt. Und die habe ich dann gelesen, als Sie weg waren und habe mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Aber dann bin ich versumpft, das heißt, ich habe mich dann von Jesus abgewendet und bin so richtig verkommen. Aber dann hat Jesus mir wieder herausgeholfen und ich habe dann geheiratet, habe 2 kleine Kinder, bin jetzt Rettungssanitäter und leite eine kleine Poliklinik, wo ich Menschen nach Leib und Seele helfen kann. Das finde ich schön, da hat sich Jesus einem Menschen bezeugt, obwohl derjenige, der ihm die Bibel gab, keine Ahnung davon hat. Ein Freund von mir hatte einmal einen Kaffeebesuch. Einige kennen diesen Kaffeebesuch von uns, das heißt wenige. Es war dieser Herr Thomas, dieser Major Thomas, der aus England kommt und die Fackelträgerbewegung gegründet hat, zu der auch die Klostermühle gehört. Und mein Freund war nicht bei dem Kaffee dabei, als dieser Gast da war. Er kam gerade, als der wieder ging. Und dieser Gast fragte ihn nur, sag mal Hartmut, kennst du eigentlich den Herrn Jesus? Und dann haben sie sich verabschiedet, sie haben nicht darüber gesprochen, keinen Austausch. Aber diese Frage hat in ihm ungefähr ein halbes Jahr lang nachgewirkt. Er hat immer wieder darüber nachgedacht, kenne ich den eigentlich oder nicht? Und schließlich kam er dahin, ich kenne ihn nicht, aber ich würde ihn gerne kennen. Und dann hat er gebetet und sein Leben Jesus anvertraut. Herr Jesus Christus, ich möchte dir gehören. So hat sich Jesus ihm bezeugt durch eine Frage. Und dieser Freund hat dann andere Freunde von sich eingeladen zu einer Radtour von Berlin zur Klostermühle. Das heißt, durch die Zone, das heißt, durch die DDR mussten sie natürlich mit dem Zug fahren, aber den Rest sind sie mit dem Fahrrad gefahren. Und seine Freunde haben dort ihr Leben Jesus anvertraut und als sie wieder zurückfuhren, dann in Berlin einen Hausbibelkreis für Jugendliche gegründet. Ich finde das schön, wie sich Jesus Menschen bezeugt. Manchmal geht es ganz anders. Manchmal reagiert jemand sauer und ist sehr betroffen. Aber jemand sagt immer, wenn du in eine Gruppe von Hunden einen Stock wirfst, welcher Hund wird am lautesten bellen? Ist klar, derjenige, der getroffen wurde, der wird sich am meisten beschweren durch sein Gebell, aber gerade der wird am meisten darüber nachdenken, wenn er von Jesus getroffen wurde und unruhig ist. Es ist schön, dass sich Jesus uns bezeugt, dass er sogar Leuchtkraft schenkt in Schwierigkeiten. Und dann heißt es hier, suche den Herrn jetzt, da er sich finden lässt, rufe den an jetzt, da er nahe ist. Es gibt eine Zeit, wo Jesus nahe ist. Zum Beispiel in der Konfirmandenzeit ist Jesus nahe. Mancher versteht das. Und er fängt an, mit ihm zu reden und lernt ihn kennen. Mancher denkt, ach, das ist nichts für mich und lässt diese Zeit vorübergehen. Und dann dreht er der Kirche den Rücken zu und Jesus auch und hat vielleicht sich für immer entschieden, ohne ihn zu leben. Es ist immer am leichtesten, mit einem Menschen zu reden, wenn er in der Nähe ist. Wenn er 100 Meter entfernt ist, kann ich mit ihm nicht reden, höchstens schreien, aber das ist kein Gespräch. Es ist gut, sich Jesus anzuvertrauen, wenn er nahe ist. Als der Luther mal in der Bibel las, in seinem Kloster dort, und Römer 1, Vers 17 entdeckte, da stand dort, der aus Glauben Gerechte wird leben. Der aus Glauben Gerechte wird leben. Und das hat er verstanden. Wenn ich aus Glauben gerecht bin, dann brauche ich mich nicht abzustrampeln mit Werken und mit Peitschenheben und mit Fasten. Dann kann ich einfach glaubend annehmen, Herr, ich bin gerecht in deinen Augen. Und das hilft mir, mit Gott zu leben. Er hätte ja auch sagen können, wenn ich jetzt nur noch Jesus vertraue, kriege ich Schwierigkeiten. Ich will das mal lieber nicht tun. Es wäre schade gewesen. Er wusste, es ist gut, mit dem Herrn zu reden, solange er nahe ist. Und das hat er getan und es hat Auswirkungen für ihn gehabt. An Auswirkungen wird hier genannt, dass der Gottlose seinen Weg lassen soll und der Frevler seine Gedanken und sich zum Herrn kehrt. Denn er ist reich an Vergebung. Das heißt, wenn ich Christ geworden bin oder werde, verändert es meinen Lebensweg. Immer. Das heißt nicht, dass ich vorher ein Verbrecher war. Meistens ist das keineswegs der Fall. Aber ich werde eine andere Rangordnung haben. Ich werde Dinge, die mir bisher wichtig waren, ein bisschen in den Hintergrund treten lassen und anderes in den Vordergrund. Ich werde vielleicht Frieden mit Menschen finden, mit denen ich bisher Streit hatte. Herr Malich, den wir vor 14 Tagen hier hatten, diesen Missionar, der sagte, als er mit 12 Jahren sich für ein Leben mit Jesus entschied, hörte er auf, sich mit seinem Bruder zu streiten. Es war eine Auswirkung, die durch den Glauben an Jesus kam, nicht weil er jetzt moralische Grundsätze bekommen hätte, die ihm das verboten hätten. Jesus schenkt eine Veränderung des Lebensweges, indem er andere Prioritäten schenkt und auch von Bindungen befreit. Ich finde es interessant, als der Lazarus von den Toten auferweckt wurde und aus diesem Grab herauskam, da hieß es, er war an Kopf und Füßen umwickelt, klar, als Leiche vorher, und jetzt musste er frei gemacht werden. Er musste diese Bindungen loswerden, die aus seinem toten Zustand herkamen. Wenn jemand zum Glauben an Christus kommt, kann es sein, dass er noch eine Reihe alter Bindungen mit sich herumträgt, die er einfach mit in dieses neue Leben übernommen hat. Und dann ist es wichtig, dass er diese Bindungen ablöst oder sich helfen lässt von anderen, sie loszuwerden, sodass er dann wirklich diesen neuen Lebensweg mit Jesus gehen kann. Es geht um eine Veränderung des Weges und um eine Veränderung der Gedanken. Das ist ganz wichtig. Manche morgens, wenn er vor dem Spiegel steht und seine Zähne putzt, hat er schon die ersten Sorgen im Kopf. Oder viele haben das. Und es ist gut, wenn sie schon vor diesem Spiegel diese Sorgen an Jesus weitergeben und ihm sagen, Herr, ich bin gespannt, wie du diesen Tag gestaltest. Wenn die Gedankenwelt dadurch verändert wird, wenn nicht mehr die Sorgen der Mittelpunkt sind, sondern das Vertrauen, das Jesus führt. Stellen wir uns vor, wie Jesus die Gedankenwelt verändert, indem er uns Dankbarkeit schenkt statt Klagen, indem er uns Fürbitte gibt statt Kritik, indem er uns die Augen öffnet für den anderen, statt gedankenlos an ihm vorbeizugehen. Ich freue mich, dass Jesus anfängt, unser Leben zu verändern, auch wenn es keineswegs vollkommen ist bisher. Und dann heißt es am Ende hier in diesem Abschnitt, dass dann statt der Disteln schöne Pflanzen wachsen. Und das finde ich gut, wenn Disteln aus unserem Leben verschwinden. Disteln ist ja das, was so ein bisschen sticht, was unangenehm ist. Und schöne Pflanzen, die man gerne ansieht, an der Stelle wachsen. Zum Beispiel die Pflanze der Freundlichkeit, wenn sie wächst. Oder die Pflanze der Mitarbeit. Oder auch die Pflanze der Ermahnung, statt Vorwürfe zu machen. Christus verändert unser Leben, wenn er da ist. Und es ist gut für jeden von uns. Übrigens der Name David, der hier ja im Mittelpunkt steht, die Gnade Davids. Dieser Name Davids, David heißt Liebling. Es ist wichtig, dass jeder von uns versteht, dass er letztlich ein Liebling Gottes ist, mit Christus im Herzen. Denn dieser Christus ist der geliebte Sohn Gottes und wenn er in mir lebt, bin ich dieser geliebte Sohn Gottes, auch indem ich ein Kind Gottes wurde. Alles, was er mir schenkt, ist umsonst. Dieses Wort umsonst gibt es noch einmal. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat ein Haus gebaut, nicht so ein großes Haus gewesen, in einem Gebiet, wo das nicht erlaubt war. Und dann kam die Baubehörde und sagte, hören Sie, dieses Gebiet hier ist kein Baugebiet, Sie müssen dieses Haus wieder abreißen. Und da hat er lange Prozesse geführt, aber er hat sie alle verloren und dann musste er dieses Haus wieder abreißen. Über diesem Haus stand auch das Wort umsonst. Und in dem Psalm 127 heißt es, Vers 1, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Es gibt also zwei umsonst bei Gott. Das eine ist das umsonst, wo ich alles kostenlos bekomme und beschenkt bin. Das andere ist das umsonst, wo ich Dinge an Gott vorbei baue und vorbei ertrotze. Und dann steht auch ein Wort umsonst darüber, nämlich im Sinne von vergeblich. Ich finde dieses umsonst im Sinne des Geschenkes schöner, weil es mein Leben im gewissen Sinne froh macht und glücklich. Und das wünsche ich jedem von uns, dass er erfährt, dass er alles, was er für sein Leben braucht, von Christus geschenkt bekommt, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Herr Jesus Christus, du weißt, was der Einzelne von uns bisher als Geschenk von dir beansprucht hat. Mancher sehr viel, andere ganz wenig, mancher gar nichts. Danke, dass du weiterführst und ermutigst, dir zu vertrauen, damit du unser Leben reich machst durch das, was wir von dir empfangen und hoffentlich auch für andere weitergeben. Amen.